Hey und herzlich willkommen beim Type Voices Podcast.
Hier wollen wir dich motivieren, dein Kreativbusiness erfolgreich aufzubauen.
Wir treffen hier auf spannende Persönlichkeiten aus der Kreativbranche und dürfen einen Blick hinter ihre Kulissen werfen.
Natürlich geben wir aber auch unsere Business Learnings an dich weiter.
Empowered by Hinz und Kunst.
Herzlich willkommen, liebe Jennifer.
Dankeschön.
Ich freue mich sehr, dass wir hier heute zusammen sitzen.
Ja, ich bin gespannt.
Ja, tatsächlich ja auch live und in Farbe. Ganz oft mache ich Podcasts digital, aber heute mal so. Und ich freue mich richtig arg, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir ein bisschen über deinen Werdegang sprechen. Denn du hast eine super spannende Geschichte. Ich beobachte dich schon länger, hatte schon mal einen ganz kurzen Berührungspunkt mit dir bei einem deiner Projekte. Und jetzt haben wir uns wieder getroffen auf einem Female Business Netzwerk-Event in Stuttgart. Mhm. Und die Überschrift oder das Thema, was wir über diesen Podcast stellen, heißt Vom Burnout zum Herzensprojekt. Das verrät schon mal ein bisschen, in welche Richtung es geht. Wir beschäftigen uns ja in der Typefaces Family diesen Monat mit dem Thema Resilienz. Wie kann ich mental widerstandsfähig werden gegen die Stürme, die mir so passieren im Leben? Jetzt gib du uns doch erstmal einen kurzen Einblick in deinen bisherigen Lebensweg, in deine beruflichen Stationen. Was hast du alles schon so gemacht?
Okay. Ich habe zwei Leidenschaften in meinem Leben eigentlich schon immer gehabt. Das eine war die schönen Dinge des Lebens. Ich liebe gute Gestaltung. Ich habe es einfach gerne schön um mich herum. Mhm. Wobei schön ja im Auge des Betrachters liegt. Also ich habe ganz viele Sachen bei mir zu Hause, die finden ganz viele Leute ganz ätzend. Aber ich finde sie halt schön. Und die zweite Leidenschaft ist Menschen zusammenbringen. Also ich bin total gerne Gastgeberin. Ich habe einfach gerne Menschen um mich herum und sorge gerne für so nachhaltige und emotionale Begegnungen. Und ich habe tatsächlich schon früh das Glück gehabt, diese beiden Leidenschaften zum Beruf machen zu können. Mhm. Ich habe meine erste Firma auch schon mit 16 gegründet. Da ging es um Partys feiern. Und habe dann relativ früh auch Fuß gefasst in einer Messeunternehmung, die ganz viele tolle Messeformate umsetzt. Und da war ich, einige werden Sie vielleicht auch kennen, das ist unter anderem die internationale Designmesse Blickfang. Und bei denen war ich über 20 Jahre lang. Wow. Also ich bin wirklich tatsächlich mehr oder weniger nach dem Abitur, ganz naiv, habe ich mich da zu einem Vorstellungsgespräch irgendwie beworben und bin da, ich weiß noch, BH-los und eisessend zum Vorstellungsgespräch. Es war Sommer und ich war 19 und habe mir nicht viel bei gedacht. Und dann haben die mich eingestellt und dann habe ich mich da peu à peu hochgearbeitet. Ich war Praktikantin, dann war ich Projektleiterin, dann war ich strategische Leitung und dann bin ich später Geschäftsführerin gewesen und habe da wirklich 20 Jahre lang dieses Format mitgeformt und war unter anderem für unsere ganzen Auslandsgeschäfte verantwortlich. Also ich bin nach Tokio mit der Blickfang, nach Kopenhagen, nach Wien, nach Basel, nach Bern, auch innerhalb Deutschlands, nach Hamburg und München expandiert und es war ein tolles Leben. Es war wirklich ein tolles Leben. Und ich bin da auch total aufgegangen und habe schnell schon gemerkt, dass ich jemand bin, der sich sehr stark über das definiert, was er tut. Also so Arbeit und Jennifer sind eins. Und ich habe mich aber sehr, sehr wohl gefühlt, auch in einer gewissen Dynamik und Geschwindigkeit zu arbeiten. Und bin einfach mit ganz viel Energie, die ich zum Glück auch immer noch habe, da reingeprescht und habe gemacht und getan. Und es ging ganz lange gut, bis es dann irgendwann eben nicht mehr gut wurde oder war.
Was war der Punkt? Wie kam es zu dem Punkt? Wie hat er sich dargestellt?
Also bei mir war es so, dass ich, die Pandemie war für mich der absolute Wendepunkt. Wobei ich schon sagen muss, so im Rückblick gab es mehrere Punkte in meinem Leben beziehungsweise Veränderungen, die ich gemerkt habe, die werden irgendwann mal irgendwie zum großen Showdown, ich weiß nicht, explodieren. Okay. Ich war eine ganze Weile schon unglücklich bei der Blickfang. Das waren so, ich weiß gar nicht, ab 2017 vielleicht, 2016 irgendwie habe ich gemerkt, irgendwie, ich will was anderes, ich will was Neues, ich will woanders hin. Ich habe gemerkt, dass die Kräfte, die ich einsetze, sich nicht mehr verdoppeln auf der anderen Seite, sondern ich hatte eher das Gefühl, dass die Kräfte, die ich vorne einsetze, hinten gar nicht ankommen und habe immer mehr reingesteckt und immer mehr reingesteckt und ich hatte lange das Gefühl, das habe ich auch mal beschrieben damals, als würde ich irgendwie vor so einem großen Wagen stehen und ich würde diesen Wagen mit aller Kraft vor mir herschieben. Mhm. Und anstatt, dass dieser Wagen ins Rollen kommt, türmt sich vor ihm durch die Bewegung noch viel mehr Dreck und Schlamm auf, so dass ich von hinten immer mehr Kraft aufwenden muss, um ihn nach vorne zu
und
bewegen.
Und trotzdem nichts nach vorne geht.
Und trotzdem nichts nach vorne geht, eher der Widerstand größer wird. Und das war eine ganz, ganz schlimme Phase, weil ich so gemerkt habe, ich habe viel Energie, aber die führt nirgends hin. Die wird eher aufgefressen. So. Eher so Energiesauger vielleicht auch um mich herum. Ich weiß es gar nicht. Naja, und dann habe ich da schon, war da schon so ein Veränderungsprozess in mir. Ich bin eine sehr loyale Person, die auch Veränderungen nicht so gern hat, muss ich sagen.
Okay.
Ich bin jemand, der, wenn ihm was nicht gefällt, innerhalb des Systems ändert, aber nicht unbedingt das System sprengt.
Ja.
Weil das System habe ich mir ja mit aufgebaut und ich habe mich da wohl gefühlt. Also habe ich so für mich Dinge geändert und habe eine neue Firma gegründet. Weil ich so gesagt habe, okay, das Blickfang-Thema, das ist für mich vorbei. Ich muss woanders hin und habe eine neue Firma gegründet. Damals aber noch mit dem Gründer der Blickfang zusammen und noch einem dritten Gesellschafter. Und habe so gedacht, das war eben um die 2019, 2020 herum. Tschakka, das ist es jetzt. Ich habe die letzten 3-4 Jahre der Neuorientierung, des Frustes, der so ein bisschen Visionslosigkeit haben, hier und jetzt ein Ende.
Ja.
Ich stecke jetzt alle meine Energie und meine Leidenschaft in diese neue Firma und in diese neuen Projekte, die ich damit entwickle. Und dann kam die Pandemie. Und dann,
war das das Designfest?
Das war das Designfest, genau. Okay. Das war die Firma Designfest, genau. Ja, und dann kam die Pandemie. Und dann bin ich von einer hart erarbeiteten Welle, aber ich war eben oben auf dieser Welle und ich hatte sie mir aber eben erarbeitet, ganz, ganz, ganz tief gestürzt. Da ist einfach so der Boden unter meinen Füßen weggerissen, weil ich mich plötzlich in einer Situation wiederfand, die ich gehasst habe. Ich konnte nicht arbeiten. Damit war eigentlich schon mal, hatte ich das Gefühl, mein Ich weg. Mein Ich war weg. Das, was mich auszeichnet, meine Stärken, das war nicht mehr gebraucht. Ich war einfach, war weg. Dann war ich plötzlich zu Hause mit meinen 2 Kindern. Auch eine Situation, die ich so nie wollte. Mit der ich mich auch anfangs sehr unwohl gefühlt habe. Dann sind während der Pandemie noch ganz viele andere Dinge über der Familie eingebrochen. Also während ich so das Gefühl hatte, dass so die ersten 40 Jahre in meinem Leben, das hatte ich auch in dem Interview, glaube ich, mal gesagt, so die Sonne aus dem Arsch schien. Jetzt klingelt das Handy. Ich habe meins ausgemacht, meine liebe Kater.
Das ist immer lautlos.
Das ist außer heute. Genau, also ich hatte eben 40 Jahre das Gefühl, mir schien die Sonne aus dem Arsch. Und dann bin ich eben im Januar 2020 40 geworden. Und ab da war halt einfach alles scheiße. Also ich bin da einfach wirklich Januar 2020 40 geworden. Februar, März ging die Pandemie los. Und das war damals für mich der Anfang vom Ende tatsächlich.
Krass,
rückblickend der Anfang vom Anfang.
Wow, spannend. Das heißt, du bist dann emotional total ins Loch gefallen und hattest du irgendwann, also warst du an dem Punkt, wo du Therapie in Anspruch genommen hast oder wie bist du dann mit dieser Situation umgegangen?
Na, am Anfang war es ja noch so, dass man irgendwie funktionieren musste. So, ja? Also es gab ja immer noch diese Firma, es gab Mitarbeiter, es gab ein Büro, es gab Projekte, die geplant waren. Dann gab es eben zu Hause einige Vorfälle, wo ich auch als Mutter funktionieren musste. Also alle Mütter da draußen werden wissen, von was ich spreche. Wir sind dann, wenn es drauf ankommt, schon oft Fels und Krake, die überall ihre Arme drin haben muss, um die Dinge wieder gerade zu biegen und so. Ja. Und diese Rolle hatte ich inne und parallel eben aber auch noch dieses Chaos beruflich. Und ich habe am Anfang immer funktioniert, aber da war kein Feuer mehr in mir. Also es war einfach, ich musste sehr viel Kraft aufwenden, um diese verschiedenen Brandherde in meinem und aber auch in dem Leben meiner Familie und meiner Kinder zu löschen. Das hat sehr viel Energie gekostet. Hinzu kam, dass dann diese Firma Designfest aufgelöst wurde und die Auflösung nicht schön war für alle Beteiligten. Das Ganze ging bis hin, wurde mit einem Anwalt nur noch miteinander kommuniziert. Also auch Beziehungen, die ich vorher 20 Jahre wertgeschätzt habe, sind in dieser Zeit plötzlich zerbrochen. und nicht auf die schöne Art und Weise, so dass auch auf der Ebene irgendwie alles schief lief. Und dann gab es den Moment, ich habe dann versucht, irgendwie mein Leben so ein bisschen oberflächlich neu zu sortieren. Ja, ich habe dann auch keinen Job mehr gehabt, dann war natürlich existenzielle Angst da. Das heißt, ich habe mir dann schnell einen Job gesucht und so. Ich habe irgendwie versucht, so oberflächlich so diese Mosaiksteine wieder zusammenzusetzen. Aber es war wie so, es war wie, als würde ich in so einem Sandkasten wühlen, völlig orientierungslos und immer mal wieder, oder in so einem großen Lego-Sack und einfach randomly irgendwelche Lego-Steine rausholen. Irgendwann war dann der Punkt gekommen, wo zumindest in der Familie alles wieder safe war. Es gab den Punkt, wo unser Zuhause wieder funktioniert hat, wo die Kinder wieder safe waren, die Krise war abgewendet und ich hatte sogar einen Job.
Einen, der dir gefallen hat, oder einen, der nur, sag ich mal, erwerbsmäßig sinnvoll war?
Einen, von dem ich dachte, dass er richtig ist.
Okay.
Ich habe zu der Zeit noch wenig Arbeit an mir selbst geleistet, sondern oberflächlich einfach reagiert und bin weiter in diesem Hamsterrad geblieben, das ich gewohnt war. Und dieses Hamsterrad bedeutete einfach immer in Bewegung sein. Ich habe mir da nicht gegönnt, mich mal zurückzulehnen und zu überlegen, was will ich eigentlich wirklich? Den Punkt, den gab es nicht zu dem Zeitpunkt, sondern es war einfach nur machen, machen, machen. Und machen bedeutete auch, such dir einen Job. Und dann habe ich einen gefunden und das ist eine tolle Agentur und ich dachte, ich probiere es mal auch. Ich habe mich auch gesehnt, ehrlich gesagt, zu dem Zeitpunkt nach, nach Verantwortung abgeben. Also auch während der Pandemie als Messeveranstalter oder Eventmacher. Ich weiß noch, wie ich zu Zeiten des Lockdowns im Killesbergpark joggen ging und mir gewünscht hätte, ich wäre einer dieser Gärtner, deren Leben einfach weitergeht. Ich habe so gedacht, so, ich gucke die an und dachte, die haben einen Job und die fühlen sich wohl und Pandemie hin oder her, das Zeug, was sie zu tun haben, ist trotzdem wichtig. Sie werden trotzdem gebraucht und ich war da und keiner hat mich mehr gebraucht und ich durfte nicht mehr arbeiten und Menschen glücklich machen und Menschen zu mir einladen und so weiter. Und dann, ich habe mir dann eine Zeit lang einfach so ein ganz normales Leben gewünscht. Ich hatte ja auch immer Zeit meines Lebens viel Verantwortung und habe gedacht, komm, jetzt suchst du dir mal einen Job, der klar Verantwortung hat, aber der einfach... der in so gewissen Schranken funktioniert, genau.
Kann ich sehr gut nachvollziehen.
Ja. Und dann, weiß ich noch, dann war der 17. November 1961. So, das ist so, genau, wenn man über so Datum spricht, gell, dann verfällt man in meinem Alter gleich in so eine nostalgische Anno-Dazu-Mal-Unterhaltung. So alt bin ich noch nicht. 2000, 17. November 2022, bin ich morgens aufgewacht und habe keine Luft mehr bekommen. Also ich habe, mein ganzes Nervensystem ist literally zusammengebrochen. Ja, genau, gedroppt. Ich habe keine Luft mehr bekommen, ich hab, meine Hände haben gezittert, ich habe geschwitzt.
Panikattacke.
Und ich wusste gar nicht, was das ist, weil ich bin ja ich wusste nicht, was das ist.
Krass, ja.
Und dann war natürlich Panik. Die Kinder waren in der Schule. Matthias war, glaube ich, noch zu Hause. Was machen? Meine Mutter anrufen. Ich habe das Glück, dass ich familiär bedingt sehr viel mit Therapeuten und Psychiatern zu tun habe. Meine Mutter ist in dem Bereich tätig. Wir haben im Familien- und Bekanntenkreis sehr viele Therapeuten und Psychiater. Das ist ein großes Glück für mich gewesen. Ein großes Glück. Weil so hatte ich auch sehr, sehr schnell Hilfe.
Ja.
Und die erste Hilfe, die da war, war natürlich meine Mutter, die dann kam. Und dann sind wir an dem Tag, es war ein schöner Tag. Es schien die Sonne. Also es war 17. November und wir sind hier im Juli und nie scheint die Sonne. Aber an dem Tag schien tatsächlich die Sonne. Und wir sind bei uns oben im Park spazieren gegangen, ganz lange. Und ja, ich muss echt aufpassen, wenn ich über diesen Tag spreche, weil das auch noch so krass emotional ist. Genau. Und ja, und dann sind wir da einfach spazieren gegangen. Und dann hat meine Mutter sich mit mir hingesetzt auf die Bank und dann haben wir einfach gesprochen. Oh Gott, jetzt muss ich... Zum Glück wird das nicht aufgezeichnet. Jetzt habe ich mich extra für die Kater geschminkt, nur damit mir jetzt hier die Tränen die Make-up-Wange runterlaufen. ja, also wir haben dann einfach gesprochen. Und dann habe ich einfach gemerkt, so ja, ich bin einfach am Ende meiner Kräfte, ist keine Kraft mehr da. Ich habe auch monatelang in der Phase nicht mehr schlafen können. Mhm. Ich habe 2-3 Stunden nachts geschlafen. Über Monate hinweg war ich nachts wach. Also es war einer der ersten Indikatoren, dass irgendwas mit mir nicht stimmt. Dass
schon vorher?
Schon vorher, also in dieser Pandemiephase. Ja, wir reden ja hier von einem Zeitraum, der ist ja von...
2 Jahre jetzt schon.
Der ist schon 2 Jahre jetzt schon, genau. Mhm. Also wir reden von Anfang 20 bis Ende 22, in der ja nur... Planen, Absagen, Firma auflösen, Firma retten, Anwalt, Kinder, zu Hause, Eheprobleme, alles scheiße war, ja. Mhm. Und dann eben dieser Zusammenbruch und ich hab in diesen 2 Jahren, mir ging es einfach auch körperlich richtig schlecht. Mhm. Ich habe auch so versucht, diese Energie, die ich da hatte, die irgendwo hin muss. Ich habe dann auch zeitlang exzessiv Sport gemacht, bis ich alle möglichen Gebrechen hatte. Also ich habe einfach auch überhaupt nicht gut auf mich geachtet. Und dann kam dieser Tag und ab dem, das war der Wendepunkt.
Und da war dir dann klar, du musst was verändern, oder?
Genau, also da war mir erstmal klar, ich brauche Hilfe. Ja, da habe ich gemerkt, so. Das war es jetzt einfach. Ich kann es dir gar nicht sagen. Ich war einfach leer. Das war einfach, ich wusste ja gar nicht. Ich habe auch keine Entscheidung treffen müssen und so. Da war einfach nichts mehr da. Es war einfach nichts mehr da. Ich war einfach komplett am Ende meiner Kräfte und habe so gemerkt, okay, es geht einfach nicht mehr weiter. Und dann...
Also, wenn ich da kurz einhaken darf, weil... Ich kann mich sehr gut mit dir identifizieren, so von wegen viel Energie, viel Kraft, es geht immer irgendwie und man schafft immer irgendwie alles, auch wenn noch was on top kommt, so geht schon, ich bin für alle da, ich trage das, wir schaffen das. Von daher, dieser Punkt, wo du gemerkt hast, es geht jetzt wirklich nicht mehr, also ich kann es mir eben schier nicht vorstellen, wenn man sein Leben lang gelebt hat mit der Realität, es geht immer irgendwie.
Ja.
Wie hat sich das für dich, also woher wusstest du, jetzt geht's wirklich nicht mehr?
An dem Tag. Einfach, weil nichts mehr ging. Weil der Kopf leer war, das war wie, als hätte ich mich von mir verabschiedet. Ich kann das ganz schwer beschreiben, weil ich weiß, was du meinst. Ich bin auch so jemand, der sagt, es geht immer weiter. Und Mitarbeiter, wenn die zu mir gekommen sind, das geht nicht, hätte ich denen am liebsten, also nicht die Decke hochgegangen.
Es geht immer irgendwie.
Ja. Komm nicht mit dem Lösung, Problem zu mir, komm mit der Lösung.
Genau.
Ja. und dann kam aber der Tag bei mir, wo eben nichts mehr ging. Einfach, weil nichts mehr ging. Ich kann es dir gar nicht sagen. Es war einfach, das war wie, ich habe mich in meinem Leben auch noch nie irgendwie fallen lassen. Du kennst wahrscheinlich diese Übungen mit, da stellt sich irgendwie einer vor dich und du musst dich fallen lassen. Ich kann das bis heute nicht, ja. Aber an dem Tag bin ich einfach gefallen. Ich bin einfach gefallen und lag einfach auf dem Boden. Es war einfach nichts mehr. Ich war nicht mehr in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Es war zu nichts mehr in der Lage. Es war einfach
krass.
Leer, war einfach weg.
Ja, krass. Und dann hast du dich in Therapie begeben oder wie hast du Hilfe bekommen?
Genau, also ich habe dann erstmal einen Psychiater organisiert, weil ich hatte zu dem Zeitpunkt ja gerade frischen Job und so. War erstmal das der erste Weg, Arzt und das ist der Psychiater. Und dann habe ich tatsächlich einen Termin bei einem bekommen, aber das ist großes Glück, muss ich wirklich betonen, weil es leider in Deutschland eben
sauschwer
ist und es einfach ganz viel grandios daneben läuft in dem Bereich. Aber ich hatte, wie gesagt, das Glück und habe einen gefunden. Und der hat dann, ich war erstmal überrascht, wie das überhaupt abläuft, weil das ist ein Arzt, sprich, der hat die körperlichen Symptome abgefragt und der hat dann einfach klar aufgeschrieben, schläft seit Monaten schlecht. Also ich war ein Wrack. Und dann war Zettel klar, das hieß, wir sind mit einem Kaffee, da darf auch gekaffeet werden, sage ich mal. Das ist total in Ordnung. was steht auf dieser Diagnose, was stand da drauf? Irgendwie so Art vorübergehende Depression. Also Burnout stand da nicht drauf, sondern es gibt so einen Fachbegriff für eben eine depressive Phase, die aber...
Depressiver Erschöpfungszustand.
Ja, oder? So ein depressiver Erschöpfungszustand, aber der so durch auch ausgelöst wurde durch verschiedene Dinge.
Ja,
so.
Ja.
Das war so meine Diagnose. Und dann war natürlich, Medikamente gab es als Option, irgendwie auf eine stationäre Therapie oder so. Es gab ja, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Und ich wollte keine Medikamente, weil ich einfach... Ich war ja so schon ganz weit weg von mir und habe mich nicht mehr gefühlt. Ich hatte dann Angst, da noch was dazuzunehmen, was mich noch mehr wegdriftet von mir. Ja. Aber das ist eben auch meine persönliche Einstellung. Das muss auch jeder natürlich für sich selber entscheiden. Und manchmal gibt es auch nur einen Weg. Ja, ja, bei meinem gab es zum Glück jetzt mehrere. Und dann hat er mich krankgeschrieben. Und dann habe ich mir sofort auch mit viel Glück aus der Familie und über Bekannten und Vitamin D eine Therapeutin verschafft, die gerade aus dem Mutterschaftsurlaub heimkam und deswegen keine Patienten hatte und die direkt einen Monat später oder zwei Monate später sozusagen in ihrer Praxis da angefangen hat. Und das gab auch nur diesen einen Plan. Wenn wir uns nicht geschmeckt hätten, dann hätte ich echt große Probleme gehabt. Wobei das für mich keine Option gewesen wäre, weil ich gesagt habe, sie wird mir schmecken, weil das kommt ja auf mein Mindset an. Und dann habe ich angefangen, mit ihr zu arbeiten, habe sie jede Woche einmal gesehen, war krankgeschrieben und habe dann 6, 7, 8 Monate mich mühsam wieder zusammengesetzt mit dieser Hilfe und noch weiterer Hilfe, genau.
Wow. Und also ich würde schon, wenn wir jetzt zum Thema Resilienz kommen, sagen, du hattest schon auch eine große Resilienz, weil du hast ja extrem viel schon ausgehalten vorher und hast sehr, sehr lange Widerstand, inneren Widerstand gehabt und die Kraft gehabt, es zu ertragen, bis zu dem Punkt, wo es zu viel war. Was hast du für Strategien gelernt oder was hast du in der Therapie verändert an dir, an deinem Mindset, keine Ahnung, was dir jetzt hilft, dem quasi vorzubeugen?
Ja.
Gibt es das?
Ja, da gibt es einen Haufen. Weil die ganze Therapie mehr oder weniger einfach auch aus Übungen besteht. Man analysiert Verhalten, überlegt sich Alternativen zu dem bisherigen Verhalten und übt die ein. So einfach ist es, in Anführungszeichen. Und bei mir sind diese Übungen vor allen Dingen dahingehend, mehr Flexibilität in meinem Alltag zuzulassen, der auf meine aktuelle Tagesverfassung auch zugeschnitten ist. Ich habe mir in diesem Hamsterrad, in dem ich war, ganz, ganz, ganz viele Regeln und Grenzen gesetzt, so Must-Dos, das muss und das muss auch und das muss auch und das muss auch dann immer und darf nicht anders sein. Und es fängt an von, das Bett muss immer perfekt gemacht sein, bis hin, das Projekt muss bis zum Ende deklinieren. Also es ist einfach immer alles, das muss. Ich habe da, und es war nur ich, der diese Zwänge da, ich habe wirklich mich wie in so einen, ich habe mich da selber eingebaut in so einen Zwangkäfig.
Ja.
Und es ging darum und geht immer noch darum, diesen Käfig selbst zu sprengen und zuzulassen, dass eben nicht immer alles muss, sondern dass manche Dinge eben auch können oder eben auch nicht. Und und das sind ganz einfache Übungen, wie in meinem Fall das Haus verlassen, ohne das Bett gemacht zu haben. Das sind Übungen, ich muss das üben. Weil sonst begleitet mich das. Und einfach über diesen Punkt hinwegzukommen, zu dem Punkt zu kommen, wo es mir egal ist, dass das Bett nicht gemacht ist und nicht den ganzen Tag, so einfache Dinge. Da werden viele Leute da draußen vielleicht auch lachen, aber das sind Zwänge, die habe ich. Ich bin da, das muss gemacht werden. Es muss gestaubsaugt, es muss das. Die Kinder müssen das und so. Oder ich muss dies und jenes. Dann auch das Thema Sport. Sport war bei mir dann schon lange nichts mehr zur Erholung. Auch Sport wurde zum Zwang. Das muss. Und es müssen die 6 Runden. Und wenn es nicht, und die müssen es sein. Und wenn es die, und dann, und es muss dann auch jeden Tag Sport gemacht werden. Und dann habe ich gemerkt, dass ich schon, dass wenn ich aufgehört habe mit Sport und ich wusste, ich muss am nächsten Tag, hat mich das schon runtergezogen, weil es musste ja. Ich habe mir überhaupt gar keine Flexibilität im Alltag mehr gelassen. Und diese Dinge einfach mal, also wirklich zu üben, sie nicht zu tun und zu schauen, was macht das mit mir? Das sind so die einen Sachen. Die anderen Übungen sind einfach zu überlegen, okay, so auf diese Körpersymptome. Bei mir ist es eben Schlafen. zu merken, wann schlafe ich schlecht, was kann ich dagegen tun, was mhm. hilft mir. Mhm. Und bei mir sind es so Dinge wie früh ins Bett gehen, einfach ja. um 11 schon ins Bett gehen.
Das ist früh für dich?
Ja, das ist krass, für mich früh. Okay. Für mich ist 11 früh.
Für mich, bei mir ist um 10 Sense, früh wäre bei mir 9.
Ah, krass. Nee, das ist dann für mich, das gibt schon bei mir auch mittlerweile, dass ich tatsächlich schon um 9 ins Bett gehe, aber 11 mhm. in einen geregelten Alltag einzubringen, war für mich eine Mühe. Mhm. Und fällt mir immer noch nicht so einfach, mhm. weil ich mein Kopf arbeitet und arbeitet und mhm. arbeitet und mhm. lässt mich einfach nicht zur Ruhe kommen. Mhm. Solche Übungen. Dann eine Übung war auch zum Beispiel ganz wichtig. Ich habe mich ja für alles verantwortlich gemacht mhm. und habe meine eigenen Bedürfnisse immer hinten angestellt. Mhm. Und für mich habe ich zum Beispiel herausgefunden, es ist wichtig, nach der Arbeit mal einen kurzen Moment für mich zu haben mhm. und nicht nach Hause zu kommen. Mama, Mama, Mama. Mhm. Oder von meinem Mann. Also einfach immer, was gibt es zu essen? Wer geht einkaufen? Was mhm. gibt es zum Essen? Also auch selbst, wenn ich nicht einkaufen gegangen bin, mhm. habe ich ja die Einkaufsliste gemacht. Ja. Habe ja trotzdem überlegt, was gibt es? Was haben ja. wir? Was brauchen die Kinder? Und so weiter. Ja. Und sich davon einfach mal zu lösen und nach Hause zu kommen und meinen Kindern und meinem Mann klar zu kommunizieren, wenn ich nach Hause komme, die erste halbe Stunde oder Stunde ist für mich. Mhm. Da mache ich gar nichts. Mhm. Und dann aber auch bewusst nichts zu tun und das ja. Handy wegzulegen, mhm. kein Buch, sondern wirklich eben diese Zeit zuzulassen, indem man nichts tut. Ich mhm. bin auch jahrelang mit dem Mindset durch die Gegend gelaufen, nichts tun ist vergeudete Zeit.
Ja.
Verschwendung war ja. das für mich ja. immer.
Und so das ist unproduktiv.
Unproduktiv, ja genau, es ist unproduktiv. Das war für mich immer, es mhm. ist so, genau, unproduktiv. Ja, und mhm. mich von solchen Dingen, also da kann ich eine ganz lange Liste von Dingen mhm. runterzählen, die ich in dieser Zeit habe, mir arbeiten müssen.
Und hast du es geschafft, weil du gesagt hast, dass du deinen Wert als Person immer stark an deine Arbeit geknüpft hast, mhm. hast du dafür irgendeine Lösung gefunden oder hast du es irgendwie, gab es da auch eine Übung, das zu entkoppeln und deinen Wert als Mensch, als Person davon unabhängig wahrzunehmen und anzuerkennen?
Nee, das gab's nicht, aber ich weiß auch gar nicht, ob das bei mir so krass nötig ist, weil ich mag mich ja. Mhm. Ich mag mich, ich finde mich auch gut. Mhm. Zu dem Zeitpunkt...
Auch wenn du nicht arbeiten kannst?
Das kann ich dir gar nicht sagen, ob ich mich dann auch mag. Ich habe mich schon immer, ich habe mich aber einfach... Ich wusste nicht, wohin mit mir. Ich wusste mhm. nicht, wohin mit meinen Stärken. Ich habe auch ja nichts mehr leisten können. Ich bin es einfach gewohnt, Dinge zu bewegen. Mhm. Und zu Hause das Abendessen zu machen, reicht mir nicht. Ich bin gerne mhm. unterwegs, ich bewege gerne Dinge, ich habe gerne ein Team, ich erfinde gerne und setze mhm. das um. Ich bin so ein Machertyp mhm. und wenn du dann, als ich nicht mehr machen konnte, mhm. wusste ich nicht, was tue ich. Es war nicht so, dass ich mich nicht mochte, sondern es war eher so, dass ich mich nicht, ich war einfach nicht mhm. ich. Mhm. Und diese kurzen Phasen, wo ich einen Job hatte, das weiß ich auch noch, da ich habe das Gefühl, jemand anderes lebt mein Leben. Ich habe wirklich das auch mhm. mal so formuliert, als würde ich jemand anderem dabei zugucken, wie er mein Leben lebt. Ich war das gar nicht, mhm. weil ich war das nicht.
Ja, ja.
Und das der Kreis hat sich dann für mich, ich habe ja einerseits diese Therapie gehabt, um mhm. eben auch an dieser depressiven mhm. Phase da zu arbeiten und aus diesem Burnout rauszukommen. Und dann war ja mein zweites Problem, dass ich ja beruflich immer noch keine Perspektive ja. hatte. Und es hängt bei mir nach wie vor sehr stark miteinander zusammen. Mhm. Also irgendwann konnte ich dann wieder schlafen und so mhm. weiter. Aber trotzdem, dadurch, dass ich keine berufliche Perspektive hatte, war ich weit davon entfernt, glücklich zu sein.
Ja.
Und da musste ich mir dann erneut Hilfe holen. Mhm. Aber da habe ich mir dann bewusst eine Business-Coaching-Frau sozusagen mhm. gesucht, weil es ja darum ging, das berufliche Ich wieder zum Leben zu erwecken und dem wieder eine Mission, eine Vision zu geben. Genau.
Das heißt, du hast dich dann auf die Suche gemacht mit einem, sag ich mal, geheilten und stabilisierten Ich, was dein beruflicher Platz ist.
Ja, also ich war geheilt, würde ich. Das ist ja ein fortlaufender Prozess, an dem ich jeden Tag noch arbeite. Mhm.
Bist du noch in Therapie weiter?
Letzte Woche war meine letzte Stunde.
Oh, wow,
Das war schon sehr emotional Aha. für mich. Auch der Moment, wo ich wieder gesund geschrieben wurde vom Psychiater.
Wow.
Das weiß ich noch, ich ging mit diesem Zettel, da steht ja dann drauf, ich bin wieder arbeitsfähig, ich bin wieder gesund.
Ja.
Hab ich geheult,
krass.
Weil ich mich ja gar nicht so gefühlt habe. Ich habe mich gar nicht so gefühlt. Da hat jetzt jemand anderes gesagt, hier, Sie haben den Stempel, Ihnen geht's heute, ab heute geht's, sind Sie wieder sind ein Sie funktionierender gesund? Teil der Gesellschaft.
Wow.
Und dann rief ich meinen Mann an und meine Mutter und habe gesagt, ich bin gar kein funktionierender Teil dieser Gesellschaft, weil ich habe ja noch nichts. Ich habe ja noch nichts. Ich habe diese Rolle noch nicht wiedergefunden. Deswegen doch, ich würde sagen, ja doch, es war so, dass ich ein Stück weit seelisch geheilt bin, auch was so dieses eben, dieses zur Ruhe kommen, dieses neue Ich auch akzeptiert, dieses neue Ich, das Schwächen hat, das neue Ich, das Ängste hat, das neue Ich, das auch gern mit den Kindern mal einen Tag einfach nur rumhängt, das neue Ich, das durchaus auch Gefallen daran hat am Mußegang.
Ja.
Ich habe immer Angst gehabt, dass wenn ich nichts tue, nichts dabei entsteht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass durch diese, hat meine Therapeutin auch formuliert, als ich Lücken zugelassen haben oder Muße nichts tun zugelassen haben, haben die sich irgendwann von ganz alleine wieder mit kreativen Ideen gefüllt.
Ja, das ist ja das Paradoxe. Ich habe da auch neulich mit jemandem drüber gesprochen. Wenn man so überlegt, wann habe ich die besten Ideen?
Ja.
Im Urlaub, am Wochenende, kurz vorm Einschlafen, in den Momenten, wo wir in Entspannung kommen.
Ja.
Aber so viele, und wie gesagt, ich finde mich dazu 100% wieder, wir trauen uns nicht, diese Momente zuzulassen, weil es ein unkontrollierbarer Prozess ist.
Ja.
Wir müssen loslassen, damit unsere Hände frei sind, um zu empfangen.
Ja, ja, das stimmt.
Aber
das,
es ist halt, man muss halt erst loslassen.
Man muss halt erst loslassen schwer. Und das war, das ist, ich hatte ja einfach auch Angst. Und bei mir war es ja so, es war ja lange Zeit, hat sich ja in mir auch nichts bewegt an Energie und Feuer und Leidenschaft. Deswegen hatte ich natürlich auch unheimlich große Angst, dass ich das...
Ist da noch was?
Ist da noch was, genau. Ich habe ganz lange, eine meiner größten Themen auch während der Therapie waren, wie sieht diese neue Jennifer aus und kann die das überhaupt noch? Und
was genau, ganz viele nach einem Burnout ja eben auch überhaupt nicht mehr auf ihr Energielevel von vorher kommen.
Genau. Und ich hatte einfach Angst davor.
Ja, verstehe.
Habe ich es noch drauf?
Ja.
Kann ich noch was? Wie sieht diese neue Jennifer aus? Kann die noch leisten? Weil diese neue Jennifer, weiß ich noch, wie ich gesagt habe, die muss ja jetzt plötzlich auf Pausen achten. Und die alte Jennifer war ja deswegen auch so erfolgreich, weil sie keine gemacht hat. So,
also, das war... Also, war das so oder war das letztlich auch ein Trugschluss, dass sie deswegen so erfolgreich war? Gab es vielleicht andere Gründe, warum die alte Jennifer so erfolgreich war?
Also, also es wird andere Gründe geben, das weiß ich heute, weil diese alte Jennifer ist ja gar nicht mehr da. Und die neue Jennifer ist immer noch erfolgreich. Und es ist eine neue Jennifer, die daraus jetzt entstanden ist. Also die alte mit neuen Skills. 2.0,
geil,
würde ich sagen, genau. Ja. Und die hat es immer noch drauf, aber... Sie schafft es oder ich arbeite dran, mein Leben ausgeglichener zu gestalten und einfach zuzulassen, dass diese Flexibilität zuzulassen und zuzulassen, dass ich auch meinen Raum bekomme und auch Leere und Müßiggang zulassen und da besser auf sich hören.
Und letztlich hast du darin ja Resilienz gelernt, auch im ganz Kleinen, so es auszuhalten, dass das Bett nicht gemacht ist oder so diese, ne? Das sind ja so mini kleine Sachen,
aber
wenn man da vorher sehr, sehr stark drauf geachtet hat. Gab es seitdem oder jetzt dann eben so in jüngerer Zeit noch Herausforderungen, kleinere Stürme oder so? Und hast du einen Unterschied wahrgenommen an dir selbst, wie du damit umgehst?
Ja, total. Also diese Stürme kommen, sie sind ja Alltag.
Ja.
Das nennt sich ja Leben.
Genau. Ja.
Oder Ehe. Oder Mutter von einem Teenie-Kind. Ja, also da kann man sich mal hier an dieser Stelle aussuchen. Ja. Oder selbstständig sein.
Ja. Ja.
Oder. Die passieren immer noch. Es gibt immer noch Phasen, wo ich merke, dass ich zu viel Gas gebe, beziehungsweise es ist ja so, diese Widerstandsfähigkeit, diese große Energie und diese Disziplin, die ich habe, die hat ja ganz viele Vorteile.
Ja.
Die bringt mich ja auch wohin. Und die hat mich auch mein ganzes Leben schon weitergebracht als andere Menschen, weil ich einfach Gas gebe und sehr, sehr zielstrebig bin. Ich bin extremst zielstrebig. Und das habe ich nicht verloren. Es geht eher darum, angemessen auch zu reagieren und manchmal seine Ziele oder seinen Fokus auch einfach mal zu verschieben. Ja?
Ja.
Nicht das Ergebnis ist das Ergebnis, sondern vielleicht gibt es auch der Weg dahin. Oder vielleicht gibt es einfach auch andere Ergebnisse. Vielleicht läuft man los und findet etwas, was man gar nicht gesucht hat.
Ja,
das kann ja auch, das habe ich nie zugelassen. Ja, und diese Situation, die gibt es ständig im Alltag. Mhm. Im Pfingsturlaub gab es tatsächlich eine Situation, wo wir versucht haben, Frau Ries hat sich vorgenommen, wir wollen auf die Zugspitze hoch. Komme, was da wolle! Und es kam aber ein Regen und ein Hagel und ein Sturm. Und ich habe trotzdem gedacht, ich peitsche da jetzt die Familie da hoch. Und dann haben wir es natürlich nicht geschafft und haben dann auf halber Strecke umgedreht. Und es ging mir, und ich war ganz schön frustriert, weil das Ziel nicht erreicht war. Mhm. Und während meine Kinder und mein Mann in dem Moment, wo wir die Entscheidung getroffen haben, happy, super happy waren und das auch so loslassen und fallen lassen konnten und sich gar keine Gedanken darüber gemacht haben, das Ziel, das wir uns gesetzt haben, nicht erreicht zu haben, waren die fein und konnten einfach diesen neuen Weg, diese neue Perspektive einfach genießen. Mhm. Während ich den Folgetag immer noch damit zu kämpfen hatte und gar nicht so im Jetzt war.
Ja.
Und und da sind halt meine Strategien eben zuzulassen, dass man eben wie zum Beispiel, man macht sich auf den Weg und erreicht andere Ziele, die man vorher nicht hatte. Und
da oder erreicht das ausgesprochene Ziel nicht und findet dann aber Schönheit in dem, wie es dann eben ist.
Genau, und das auch zuzulassen.
Ja, genau. Und auch anzuerkennen, nur weil ich jetzt dieses Ziel nicht erreicht habe, bin ich nicht gescheitert, bin ich nicht weniger wertvoll, bin ich nicht weniger erfolgreich. Sondern
bin ich nicht weniger erfolgreich, das ist so. Dieses Ding ist so, hat man, ist es okay. Es ist okay, mal etwas nicht zu erreichen. Und solche Situationen, die habe ich jeden Tag im Alltag. Ja, also wenn ich, vor ein paar Wochen war wieder so ein Tag, ich habe mit meiner Therapeutin ausgemacht, wenn ich so 3 Nächte hintereinander nicht schlafen kann, mit dem Schlafen Probleme habe, soll ich, oder also eben so zwischen 3 und 5, soll ich einen Pausentag machen. Weil ich arbeite ja auch immer.
Ja.
Also Wochenende ist für mich Sonntag wie Mittwoch. Und das muss ich, das, und es ist so wichtig, das zu machen, weil sonst bin ich eben da wieder, wo ich ja nicht sein will.
Ja.
Und diese Pausentage und manchmal überwältigt mich so ein Pausentag. Es gab vor ein paar Wochen einen Freitag, da konnte ich einfach nicht aus dem Bett. Da hatte ich keine Kraft, ich war so kaputt, ich war so müde, ich war so kaputt. Und habe dann es aber auch zugelassen und habe dann den ganzen Tag im Bett binge-watching irgendeine scheiß Teenie-Love-Story-Sendung mir reingezogen. Und habe dann auch keinen Sport gemacht. Ich lasse jetzt auch zu, dass ich nicht mehr, ich mache jetzt nicht mehr jeden Tag Sport, maximal jeden zweiten. Mhm. Und wenn es dann auch mal 3, 4 Tage hintereinander keinen Sport hat, dann versuche ich, dann ist das auch okay, ja. Aber es ist immer ein mit sich kämpfen und so. Also diese ganzen Übungen, die mache ich heute noch.
Ja. Ja, man muss es halt so balancieren, ne? Man muss so, also ich kenne es voll gut, eben das dann auch auszuhalten. Ich hatte vor vielen Jahren eine Essstörung und habe da auch so dieses, was ist jetzt normal? So, ich kenne kein Normal.
Ja.
Und das dann irgendwie nicht in die andere Richtung zu rutschen und irgendwie so das Gute von beiden Seiten mitzunehmen. Also
und das auszuhalten, das ist so wie dieses Bett ist nicht gemacht, halt es aus. Du hast 3 Tage keinen Sport gemacht, halt es aus. Und das ist auch eine tolle Kurve,
halt
irgendwann
es
ist es auch okay.
Auch, also so gib dir auch selber die, also häng deinen Wert nicht dran.
Ja.
So, du, also das hat ja nichts mit dem zu tun, wer du eigentlich bist.
Ja,
ob du jetzt jeden Tag oder jeden zweiten Tag Sport machst. Also ich verstehe schon, das macht natürlich eine Aussage darüber, wie diszipliniert bin ich oder so. Und ich fühle es so, ne? Man möchte einfach diejenige sein, die alles schafft, die alles unter einen Hut kriegt, die auf jeder Ebene erfolgreich ist.
Man ist es auch irgendwie nicht anders gewohnt. Ich habe ja immer alles gemacht. Mhm. Ja.
Und auch geschafft.
Und auch geschafft, genau. Und damit auch Erfolg gehabt. Das heißt,
und du wurdest dafür auch bewundert.
Genau. Ja. Ich kannte ja nur dieses, wenn ich A mache, passiert B.
Ja.
Ich wusste gar nicht, was passiert, wenn ich C mache. Mhm. Das wusste ich ja gar nicht. Das war auch so eben in der Therapie. Ich habe ja gar nicht gewusst, was für eine Wirkung diese neue Jennifer überhaupt hat, wenn die jetzt plötzlich mal auf sich achtet.
Ja.
Oder ihren Kindern sagt, jetzt ist meine Stunde, weil ich brauche jetzt irgendwie die Ruhe oder so. Oder dann auch akzeptiert, dass sie einfach mal einen ganzen Tag in ihr Handy gucken. Ja, was auch für mich immer ganz schlimm war, weil es muss ja pädagogisch wertvoll sein, der Tagesablauf. Mindestens am Wochenende müssen Sachen gemacht werden und so. Also das Ganze zieht sich ja durch.
Okay. Jetzt lass uns zur neuen Jennifer kommen.
Ja, jetzt vom Burnout zur Herzenssache. Jetzt kommt die Herzenssache.
Ja.
Jetzt kommen auch keine Tränen mehr, versprochen.
Nur noch Freudentränen. aber ich finde es voll schön auch an der Stelle. Danke, dass du diese Tiefe und Ehrlichkeit zugelassen hast. Weil das ist, finde ich, so schön zu sehen, ne? Trotz dieser Tiefpunkte. Und ich glaube, viele können sich damit identifizieren. so, es gibt Hoffnung. Und es kann auch wieder schön werden. Und man kann noch ein zweites Mal sich finden und ein zweites Mal erfolgreich werden. Mhm. Jetzt erzähl uns mal, wie ging dein Weg weiter mit der Business-Mentorin?
Genau.
Wie hast du dein Herzensprojekt gefunden?
Mein Herzensprojekt war tatsächlich zu dem Zeitpunkt schon da. Das Bitchfest, zumindest der Name, den gab es schon vor der Pandemie.
Ach, okay.
Es war aber nur eine grobe Idee in der Schublade. Und damals war ich ja noch eine ganz andere Jennifer. Da habe ich Bitchfest auch immer im Unternehmerinnenkontext gesehen. Es war eins dieser vielen Empowerment-Plattformen für Entrepreneurs und Female-Unternehmerinnen. Aber es war noch nicht mal was niedergeschrieben. Es gab den Namen, es gab kein Konzept und nichts. Naja, und dann kam eben die Pandemie und der ganze Scheiß und die ganze Arbeit an mir selber und dieses eigentlich Self-Empowerment und auch einfach so das Älterwerden, das Reifen meiner Persönlichkeit. Und irgendwie ist auch im Unterbewusstsein dieses Konzept Bitchfest in mir gereift. Aber ich habe den Mut nicht gehabt, weil ich war ja noch mittendrin in dieser depressiven Burnout-Phase und hatte kein Licht. Ich habe einfach den Mut nicht gehabt. Ich wusste nicht, wie agieren diese neue Jennifer, habe ich ja noch nicht erprobt. Deswegen gab es dann wieder eine kurze Episode als Angestellte, in der ich so unglücklich war. Ich war so unglücklich. Tolle Agentur. Wenn man in einer Agentur arbeitet, ist die genau die richtige, aber ich war es halt nicht. Ich bin es halt nicht. Und dann habe ich mir diese Coaching-Frau geholt. Und die hat mich erstmal beeindruckt, weil ihr Coaching-Format heißt Hell Yeah Coaching. Und ich bin ja so gar keine spirituelle Person, eher so in your face, wie man am Namen Bitchfest auch ganz gut erkennen kann. Und dann haben wir in nur 3 Sitzungen mein Selbstbewusstsein wieder aktiviert. Und den Mut in mir gefunden, der ja immer da war, aber eben überschüttet, überschattet, wie auch immer. Und wieder zurückzufinden zu dem, was ich leisten kann. Es gab die neue Jennifer und dann musste erstmal überlegt werden, vor was hat diese neue Jennifer eigentlich Angst? Was sind eigentlich die Blockaden über mehrere Fragerunden und Fragespiele und verschiedene Denkansätze, wie die Coaching das genannt hat, sind wir dann einfach zum Kern gekommen, vor was habe ich wirklich Angst? Und dann haben wir uns diese Angst einfach mal von allen Seiten betrachtet und haben sie akzeptiert, dass sie da ist. Und jetzt sitzt die auf meiner Schulter und ich habe sie immer Angry Bird genannt. Und wenn dieser Angry Bird laut wird, dann höre ich ihm einfach mal zu und sage, was möchtest du? Und dann erkenne ich meistens, dass der Angry Bird eigentlich dasselbe will wie ich. Ich arbeite jetzt einfach. Ich versuche, mit dieser Angst zu arbeiten. Und eine Übung, die wirklich für mich so einen Turnaround gebracht hat, war diese Übung Erfolge integrieren. Die es jetzt übrigens in meinem aktuellen Newsletter gibt, den man abonnieren kann auf meiner Website. Werbung. Alert. Ad Alert.
Ja, geil.
Genau.
Was ist das für eine Übung?
Die Übung heißt Erfolge integrieren und man nimmt sich, ich habe mir in meinem Fall meinen Lebenslauf genommen. Und der Lebenslauf, da stehen ja dann so Sachen drin, wie ich bin befördert worden, ich bin nach Tokio und habe dort Blickfang gemacht. Ich habe ein Kind bekommen und bin sofort mit dem nach 4 Wochen ins Ausland, um Sachen zu arbeiten. Also ich bin
Geschäft. Stimmt dein Lebenslauf.
Das steht ja, aber so war's. Also so steht's eben nicht, aber stehen nur diese einzelnen Punkte eben. Ich bin nach Tokio, ich bin nach Kopenhagen, ich bin strategische Leitung geworden, ich habe die Firma gegründet, die Firma gegründet. Das sind die, aber was Fakten, eben nicht Fakten. Steht, die da, genau, das sind die Fakten. Was nicht drin steht, ist mein Anteil daran, was ich geleistet habe, um diesen Schritt zu machen.
Welchen Preis du bezahlt hast.
Nicht unbedingt Preis, sondern meinen Anteil daran. Was habe ich da gemacht? Und dann habe ich mir ganz viele kleine Zettel geholt und habe mir meinen Lebenslauf genommen und habe mir sozusagen zu jedem so wichtigen Punkt in meinem Lebenslauf meinen Anteil aufgeschrieben. Zum Beispiel eben, ich bin nach Tokio, dann stand, weiß ich nicht, auf meinem Zettel, ich bin schwanger geworden, ungewollt, habe mein 4 Wochen altes Kind eingepackt und bin mit dem nach Tokio. In ein Land, in dem ich die Sprache nicht sprach, nichts hatte und habe dort Blickfang umgesetzt. Oder ich bin mit 19 gerade frisch von der Schule nach Köln gefahren zu Viva und habe gesagt, ich will mit euch arbeiten. Und dann hatte ich Oliver Pocher bei mir auf dem Event stehen oder ich bin zu großen Sponsoren. Das steht dann da drauf. Und dann hast du ganz viele Zettel und du kannst aber auf diese Zettel, da geht es nicht nur darum, irgendwelche Erfolge drauf zu schreiben, sondern eben einfach auch Dinge, die vielleicht nicht so gut waren, die einfach scheiße liefen, ja. Bei mir stand dann eben zum Beispiel auch Ehekrise oder die Sachen, die mit meinen Kindern da während der Pandemie schief liefen und die dann wieder zusammengebaut werden mussten. Wir haben unser Zuhause verloren. Und dann steht es aber auch drauf, aber eben mit dem Hinweis, ich habe das gemeistert. Da ist was richtig scheiße gelaufen in deinem Leben, aber du lebst noch, you survived sozusagen. Und dann hast du ganz viele Zettel in der Hand und mit diesen Zetteln setzt du dich oder stellst dich vor den Spiegel. Und dann liest du dir diese Zettel nach und nach vor und guckst dich dabei selber an. Und immer dann, wenn du einen Zettel hast und dein Kopf macht so Sachen wie, ach, war gar nicht so dolle, hätte ja auch jemand anderes machen können. Da war ich einfach zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort. Mhm. Wenn du das, dein Hirn das sagt, dann legst du den Zettel wieder hinten an. Wenn du einen Zettel hast, wo du sagst, ja, stimmt, krass, wow, das habe ich gewuppt, den Zettel legst du neben dich. Und das machst du so lange, bis du keinen Zettel mehr in der Hand hast und sich die Erfolge wirklich integriert haben. Dass du die nicht mehr abkoppelst, das war irgendeine Jennifer da auf dem Papier, sondern das war wirklich ich. Und das war so eine tolle Übung, weil du zwingst dich, 20 Minuten, eine halbe Stunde in deinen eigenen Erfolgen zu suhlen. Und das ist auch wieder ein Moment, wo ich leider so ein bisschen emotional werde. Aber das war ein ganz, ganz, ganz toller Wendepunkt für mich. Weil mein Learning daraus war, scheiße Jennifer, du hast in deinem Leben schon für ganz andere Sachen Mut aufgebracht. Und jetzt machst du dir die Hosen voll wegen Bitchfestgründung. Du hast in deinem Leben schon eben, was du für krasse Sachen in deinem Leben gemacht hast. Erkenn das an, integrier das in dein Selbst. Und da ist der Mut, da ist der eigentlich schon, da ist in dir. Und dann habe ich gegründet.
Okay, jetzt, let's talk about it. Was ist das Bitchfest? Weil, ganz ehrlich,
jetzt muss ich erstmal die Emotionen, die ich jetzt hier wieder heraufbeschwört habe, abschütteln, ey.
Weil wir
nächstes Mal komme ich ungeschminkt.
Kein Problem für mich. wir hatten ja jetzt schon öfter über das Bitchfest gesprochen. Ja. Ich weiß natürlich auch, was sich dahinter verbirgt. Und der Grund, warum ich dich auch hier eingeladen habe in den Podcast, ist, weil ich es so spannend fand, von dir zu hören, was deine Motivation, dein Beweggrund dahinter ist. Denn, kurz vorab, wir hatten ja, also ich habe dir ganz offen und ehrlich gestanden quasi, obwohl ich mich fast nicht getraut habe, dass ich mit dem Namen Bitchfest mich ein bisschen schwer tue und mich da auch nicht so angesprochen fühle, weil ich fühle mich nicht als Bitch und ja, es ist einfach nicht so in meinem Wortgebrauch auch drin, Sprachgebrauch. Und dann hatten wir so ein cooles Gespräch darüber, dass ich gedacht habe, krass, ja, du musst es selber erklären und selber die Chance haben, zu beschreiben, was du da eigentlich vorhast und was auch dein Hintergedanke ist. Deswegen, bühne frei, Jennifer.
Okay, das Bitchfest ist ein Festival. Und die Unterzeile heißt For Badass Women and Their Girls. Es geht beim Bitchfest um Female Empowerment. Mhm. Es geht dabei, das Weibliche, die weiblichen Aspekte an unserer Persönlichkeit zu feiern, sie von mir aus auch auf einen Podest zu stellen. Und für mich gehören eben ganz viele verschiedene Eigenschaften zu diesem Weiblichsein. Und was ich aber eben auch festgestellt habe im Laufe meines Lebens und jetzt auch als Mutter, ist, dass wir Frauen irgendwie über den Laufe der Zeit gelernt haben, uns für diese Eigenschaften zu schämen oder sie so ein bisschen in den unter den Scheffel zu stellen, uns selber. Und da fängt für mich eben Empowerment an. Das ist für mich ein ganz wichtiger Aspekt. Ich glaube, dass es gar nicht so darum geht, mit dem Bitchfest oder mit der Community, die ich da aufbaue, ein Bollwerk gegen die ach so bösen Männer da draußen zu errichten. Ja. Null. Es geht mir darum, ein Bollwerk für uns Frauen und unsere Fähigkeiten, Stärken und Schwächen zu errichten. Und das auch, dass wir lernen, das auch anzuerkennen und für uns einzusetzen und für uns zu nutzen. Also zum Beispiel, nach wie vor fällt es uns Frauen, aus welchem Grund auch immer, immer noch schwerer als das andere Geschlecht, unsere Bedürfnisse einzufordern. Das zu bekommen, was wir uns wünschen. Und ich glaube, es fängt schon bei dem Punkt an, dass wir uns erstmal selbst die Erlaubnis dafür geben müssen, das zu wollen, was wir wollen. Mhm. Und das sind ja ganz unterschiedliche Sachen, ja? Ich wünsche mir einen Hund, ich wünsche mir ein Kind, ich wünsche mir kein Kind. Ich wünsche mir eine Mietwohnung, ich wünsche mir das Reihenhaus. Ich wünsche mir, dass dieser Mann mich endlich heiratet, dass er mich nicht heiratet. Ich wünsche mir gar keinen Mann, was auch immer. Ich wünsche mir diesen Job. Ich wünsche mir mehr Geld. Ich wünsche mir mehr Durchsetzungskraft gegenüber meiner Familie, was auch immer. Ja. Ich wünsche mir mehr Zeit für mich. Mir gehen meine Kinder auf den Sack. Ich wünsche mir, dass die mal aufhören, mich zu nerven und mich immer zum Mittelpunkt ihrer Bedürfnisse zu machen. Die Liste ist ja ewig lang, ja? Und oft scheitert es daran, dass wir uns für diese eigenen Wünsche schämen, für diese Bedürfnisse, dass wir sie uns selbst nicht zugestehen. Ja. Die Bitch, die ich heraufbeschwören möchte, in allen Frauen, ist die Frau, die dazu steht und die die Kraft und den Mut aufbringt und die Entschlossenheit, zu diesen Wünschen und zu diesen Bedürfnissen zu stehen und sich selbst dafür die Erlaubnis dafür zu geben. Weil wenn ich mir dafür selbst die Erlaubnis gebe, dann kann ich es auch nach außen hin einfordern. Und ich will zum Beispiel, dass meine Tochter diese Eigenschaft erlernt. Ich will, dass sie lernt, zu wissen, was sie möchte, sich die Erlaubnis dafür zu geben und das dann nach außen hin auch umzusetzen. Und zwar wohl wissend, dass da vielleicht Gegenwehr kommt, dass man
Widerstand
erfährt. Und auch da bin ich wieder bei diesem, ich hasse es, in Stereotypen zu reden. Ich hasse es und ich will das auch nicht. Aber ich habe es eben, das ist meine eigene persönliche Erfahrung, dass wir Frauen lieber mit dem Strom schwimmen als gegen den Strom. Lieber den Ball flach halten, als laut auf den Tisch zu steigen und zu sagen, nein, allein schon die Stimme zu erheben. Und das ist eine Bitch für mich. Und ich weiß und ich will, dass viel mehr Frauen da draußen diese Bitch in sich erwecken, ja? Und natürlich habe ich einen provokativen Begriff gewählt, weil ich will ja anecken.
Ja,
ich will ja, dass wir darüber sprechen. Ich will ja, dass die Frauen da draußen in diese Diskussion mit mir einsteigen, weil da sind wir ja genau da, wo ich sein möchte. Und letztendlich kann auch jeder das nennen, wie er möchte. Ich habe es halt Bitch genannt, weil ich mich auch als solche bezeichne und das feiern möchte.
Ja, sau gut. Also erklär mal kurz, weil Bitch hat ja in, sag ich mal so, im allgemeinen Sprachgebrauch einen negativen Touch. Warum? Also wie schaffst du es, diesen negativen Touch auszublenden oder eben, ja, neu zu füllen?
Na, ich hole ihn mir zurück. Ich hole mir diesen Begriff einfach zurück. Also, ich bin ja nicht das, was andere Leute über mich sagen. Ich bin ja das, was ich von mir halte.
Ja.
Also das ist auch, wenn man jetzt in andere Bereiche sagt, irgendwie jetzt im rassistischen Bereich oder egal was, es gibt ja unzählige Begriffe, die Menschen abwerten sollen. Aber das bin ja nicht ich.
Ja, aber wenn du von dir sagst, ohne Erklärung, ich bin eine Bitch, dann denken die Leute ja gewisse Dinge von dir.
Ja, aber das denken ja die.
Das denken und das ja, juckt das, dich
ja,
nicht?
Nee, das juckt mich überhaupt gar nicht, weil das ist ja nur das, was in ihrem Kopf drin ist. Ja? Was ist das? Wir können es ja auch beim Namen nennen. Für viele Menschen ist eine Bitch eine Schlampe. Ja,
ja, ist sozusagen die deutsche Übersetzung.
Ja, genau. Ja. Für mich existiert dieses Wort Schlampe schon überhaupt nicht. Ich habe in meinem Leben schon gefeiert und gemacht und getan, ja. Da gab es den Begriff Bitch noch nicht. Und was war ich dann? Ja, das ist doch, also das ist, für mich gibt es diesen Begriff nicht, weil das, weil eine Frau, das hatte ich auch in diesem Unfiltered-Interview gesagt, das ist doch mir scheißegal, wie viel sexuelle Kontakte die hat. Also das geht mich ja gar nichts an. Und wer bin ich, das zu verurteilen? Also wir verurteilen es bei Männern ja auch nicht. Ja? Es gibt kein Äquivalent. Es gibt keine männliche Schlampe. Das gibt es nicht. Das gibt Gigolo und Casanova und Aufreißer und so weiter. Aber das sind alles positiv behaftete Begriffe. Es gibt nicht die männliche Schlampe. Und wenn, dann müsste man sagen, die männliche Schlampe, damit dieses Wort Schlampe auch eindeutig männlich, also es gibt es nicht. Warum soll es das für uns Frauen geben? Und vor allen Dingen ist es für mich auch, das ist ja für mich kein Schimpfwort, ja? Das, weil es da nichts zu beschimpfen gibt.
Ja, das, aber das finde ich halt voll den krassen Mindshift, weil es ist ja einfach, also so bin ich zumindest auch aufgewachsen, ne? Aber mir hat das auch so voll krass die Augen geöffnet, wie du gesagt hast, es gibt kein Äquivalent für die Männer. Das ist so, ja, stimmt eigentlich.
Ja, Und also, ich verstehe auch nicht dieses Thema. Also ich verstehe auch nicht, wie man das Thema Sexualität überhaupt irgendwie in so eine Schiene bringen kann.
Überhaupt als Beschimpfung.
Als überhaupt Grund. Beschimpfung, genau. Ich sag, meine Fresse, wenn du 150 Millionen sexuelle Kontakte in deinem Leben haben willst, ja, und zu denen allen Ja gesagt hast und es einvernehmlich war, dann würde ich sagen, hab eine richtig gute Zeit. Ja, das ist so.
Enjoy.
Have fun. Ja, also ich meine, ich verstehe gar nicht, warum, also mich geht das A nichts an und B, warum soll ich das verurteilen? Mhm. Ja, also ich meine, wenn du jetzt anfängst, Herzen da draußen zu brechen, dann können wir über sowas sprechen, ja? Dann bist du vielleicht irgendwie einfach keine nette Person oder bist egoistisch oder selbstgerecht.
Selbstzentriert
oder was weiß ich, ja, oder empathielos oder trittst mit Füßen auf anderen Gefühlen rum. Mhm. Ja, da finde ich alle möglichen anderen Beschreibungen, aber ganz bestimmt würde ich nicht Bitch oder Schlampe, also es gibt es für mich einfach nicht. Deswegen war für mich auch Bitch nie ein schlimmer Begriff. Für mich ist Bitch die Bitch, die starke Frau, die Queen Bitch, die Badass Woman,
genau. Die für ihre Bedürfnisse einsteht.
Die sagt, was sie will.
Ja.
Und die auch sagt, und wenn dir das nicht passt, dann würde ich sagen, ist das nicht mein Problem.
Mhm. Boah, das ist, finde ich, echt etwas, was man sehr von dir lernen kann, wo ich mir echt eine Scheibe abschneiden kann, weil ich bin sowas von harmoniebedürftig und ich bin genau die Frau, die du beschrieben hast, die lieber quasi sich irgendwie einreiht, um kein Aufruhr, kein Aufsehen zu erregen und gut, dann schlucke ich es halt.
So ja, genau. Ungefähr, und fährst du damit immer gut?
Naja, nach außen hin vielleicht, dass man, ne, der andere merkt es ja nicht, wenn ich schlucke.
Ja.
Aber klar, ich schlucke.
Ja, genau.
Und irgendwann kommt es auch wieder raus.
Genau, also, und am Ende kriegst du vielleicht nicht das, was du wolltest.
Nee, genau.
Ja, genau. Ja. Und da denke ich halt, das habe ich auch in meinem Interview gesagt, das ist wie bei meinem Mann, als ich in die Ehe gegangen bin, habe ich ihm gesagt, also du machst dich glücklich und ich mache mich glücklich. Und ich bin nicht dafür verantwortlich, dass du glücklich wirst und ich mache dich aber auch nicht dafür verantwortlich, dass ich glücklich werde. Da bin ich ja nur ganz alleine für verantwortlich. Es gibt nur einen Menschen auf dieser Welt, der dafür sorgen kann, dass du kriegst, was du willst und das bist du selber. Niemand sonst. Du kannst andere Menschen fragen, dir zu helfen. Du kannst andere Menschen bitten, dir zur Seite zu stehen. Mhm. Du kannst andere Menschen bitten, dich aufzufangen, falls du fällst, weil wir werden ja fallen.
Ja.
Du kannst dir Menschen an deine Seite holen, die dasselbe wollen und ihr begleitet euch ein Stück. Und aus einer Kraft werden 2, 3, 4, 5, 10 Kräfte. Ja?
Ja,
ja. Du kannst dir Buddies und Company holen und so, ja. Aber letztendlich musst du dafür sorgen, dass du das bekommst, was du möchtest. Ja. Und das geht nicht, indem man das nicht zum Ausdruck bringt. Mhm. Und das ist
ja, aber es ist, glaube ich, wirklich ein kollektives Narrativ der Frauen, dass wir uns das nicht erlauben.
Ja.
Und dass wir uns schlecht dafür fühlen, so laut zu sein oder stark unsere Meinung zu vertreten und eben drauf zu scheißen, auf gut Deutsch, ob das den anderen jetzt passt oder nicht.
Ja.
Das gehört sich nicht.
Ja, oder werden wir ja sogar negativ. Dieser Begriff Bitch ist ja jetzt dann auch schon in dieser Form, der ist ja richtig bitchy.
Ja.
Das kennt man ja auch.
Ja, genau.
Und es ist ja dann auch negativ.
Ja.
Dann denke ich so, ey, kennst du das? Also was sagt man zu einem Mann, der sich holt, was er will?
Hm.
Ist der dann, was ist der dann?
Mhm.
Dann ist es ein Mann, der weiß, was er will.
Ja.
Und wir Frauen denken, wow. Mhm. Oder? Also ich meine,
voll.
Es gibt, ich weiß nicht, da könnte quasi Modo da draußen stehen. Wenn der selbstbewusst hier reinkommt, weißt du, und sagt, ich weiß, was ich will, dann finden wir das, es gibt ja, also für mich, ich spreche nur für mich, ja, es gibt 100 Millionen Frauen da draußen und 100 Millionen verschiedene Ansichten, und die sind auch alle in Ordnung. Ich persönlich fühle mich total angezogen mit Selbstbewusstsein.
Mhm.
Ich finde das total geil, ich finde das richtig sexy.
Mhm.
Und warum ist das bei uns Frauen nicht so? Da ist es bitchy oder... Mhm. Die ist eine Zicke oder die hat ihre Tage oder die ist launisch oder lauter so ein Scheiß, ja. Das ist falsch.
Ja.
Und das Bitchfest soll genau das feiern. Da dürfen wir alle einfach uns das nehmen, was wir wollen und feiern das und haben einfach eine verdammt gute Zeit darin.
Mega.
Ja.
Jetzt erzähl uns noch ganz kurz, ganz konkret. Wir schreiben auf jeden Fall auch alle Website und so weiter in die Shownotes. Aber was erwartet uns auf dem Bitchfest? Wann findet es statt? Wo findet es statt? Wo kann ich mich anmelden? Wozu sage ich ja?
Wozu sage ich ja? Für was habe ich hier eigentlich mein Geld hingelegt? Also, das Bitchfest ist 10 bis 22 Uhr Education.
7. September.
7. September im Stadtpalais. Education, Entertainment, Inspiration, Shopping. Es hat 3 Workshop-Räume, durchgehend Programm von Kreativworkshops, von Lippenbalsam machen, Wandkunst machen, Dip-Dye-Kerzen, Ritual-Kerzen. Es gibt aber auch ganz viele Workshops zum Thema Mental Health, Body Positivity, Self-Care, Self-Love, Identity. Es gibt sogar einen Astrologie-Workshop. Also es gibt sozusagen aus allen Facetten des Lebens verschiedene Impulse. Dann gibt es eine große Bühne mit Live-Acts, DJs, Power-Talks. Es gibt ein schönes Format, Chief Bitch in Dialogue, wo ich mit einer ganz tollen und spannenden Persönlichkeit spreche über die Entscheidung, die sie in ihrem Leben gefällt hat. Mhm. Es gibt Aussteller, über 30 Aussteller aus den unterschiedlichsten Lifestyle-Bereichen. Man kann sich tätowieren lassen, man kann sich die Wimpern kleben lassen, man kann sich mit einem coolen Festival-Art das Gesicht bemalen lassen. Es gibt Street-Food, es gibt Musik, Tanz, Shopping und Education und Selbstentwicklung und viel geil. Kreativität. Ist der perfekte Ladies Day eigentlich.
Ja, geil, mega, love it. Richtig gut, Hammer. Vielen, vielen Dank. Also ich finde, du hast wirklich einfach das geschafft, diesen Begriff neu zu prägen und bist immer noch dabei, ihn neu zu prägen. Deswegen, ich bin froh, dass du ja diesen Job übernimmst und diese Berufung ja letztlich auch für dich gefunden hast. Ja. So. Dich dafür stark zu machen, weil ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der das machen könnte, außer du.
Ja, ich bin die Chief Bitch.
Es ist so, also wirklich.
Aber ich will auch, bevor wir jetzt enden, ganz wichtig noch sagen, wenn ihr mein Logo seht da draußen, das ist, das, ich will die Leichtigkeit nicht verlieren, das finde ich ganz arg wichtig, ja. Mhm. Das Leben ist einfach grundsätzlich schöner, wenn man lacht oder Spaß dabei hat.
Ja.
Und ich würde sagen, ich bin eine Feministin, aber ich habe auch gerne Spaß dabei. Mhm. Und deswegen das Logo mit den beiden Bubis, es soll schon zum Lächeln anregen. Ja? Mhm. Also ich will, das Festival ist ein Festival und da soll man vor allen Dingen einfach eine gute Zeit haben. Mhm. Die Impulse finde ich wichtig und ich würde auch gerne dafür sorgen, dass das ein oder andere auch nachhaltig hängen bleibt. Mhm. Aber ich möchte einfach auch, dass wir da eine gute Zeit zusammen haben, weil das machen wir viel zu wenig. Mhm. Wir feiern uns viel zu wenig. Mhm. Wir geben uns viel zu wenig Raum, einfach mal eine gute Zeit für uns zu haben.
Ja, ja.
Und das Bitchfest soll einfach auch Spaß machen. Deswegen alles, was ich gesagt habe, es darf schon auch mit einem Augenzwinkern daherkommen.
Ja.
Ich finde es wichtig, aber...
Ja, und ich finde es auch immer wichtig, muss ich sagen, bei solchen Female Empowerment Sachen, wie du auch schon gesagt hast, es geht nicht drum, die Männer schlecht zu machen.
Nein,
es geht,
ich finde die Männer toll, ich habe Männer gern.
Ja, und ich muss sagen, an dem Punkt wird es für mich immer so ein bisschen, finde ich irgendwie blöd, weil ganz ehrlich, es geht nicht drum, wer ist besser, sondern es geht einfach nur drum, uns zu stärken, uns gegenseitig zu stärken und auch anzuerkennen, was wir für Stärken und für besondere Stärken und individuellen, wie auch immer, haben.
Genau,
so, ne? Also
genau.
Was wir einfach gut können.
Ja, genau. Und auch da wieder, es geht nicht um das, was von außen an uns herangetragen wird, sondern das, was wir innen mit dem machen, was wir haben.
Mhm.
Und da ist halt einfach allerhand und viel noch nicht entdeckt.
Mhm.
Und das will ich rauskitzeln.
Mega. Also ihr Lieben, folgt Bitchfest auf Instagram. Lasst euch von dem Namen nicht abschrecken, so wie ich es am Anfang getan habe. Und es gibt noch Tickets, man kann sich noch anmelden.
Man kann sich noch anmelden, es gibt noch Tickets. Ja. Bitchfest.de sind die Tickets erhältlich. Und ganz wichtig, im Ticketpreis sind alle Workshops und alle Materialien inklusive.
Okay.
Also du kannst, wenn du es clever anstellst, gehst du danach mit 2 Tüten voller wunderschöner, selbstgemachter Dinge, aber auch ganz vielen Impulsen aus den anderen Workshops mit nach Hause. Und das ist alles im Eintrittspreis inklusive.
Mega. Cool.
Und bringt eure Töchter mit. Die sind nämlich auch herzlich eingeladen.
Welches Alter geht's los?
Ab 10, würde ich sagen. Also meine Tochter ist 9, die ist...
Die darf.
Die darf, ja, die ist auch okay, das ist auch okay. Aber ich würde sagen, das kann man ja oft nicht am Alter festmachen.
Ja, ja.
Sobald die eigene Tochter sich mit Themen wie Body Positivity, also einfach Self-Love, Self-Care, die eigene Wahrnehmung, die eigene Körperwahrnehmung, sobald sie sich mit diesen Themen auseinandersetzt, bringt sie mit, habt eine gute Zeit auch als Mutter und Tochter gespannt. Oder einfach nur als beste Freundinnen und die Kinder zu Hause lassen.
Oder auch ganz alleine, denn man wird auf jeden Fall tolle Frauen kennenlernen.
Ja, das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Also man wird da, glaube ich, nicht lange alleine bleiben.
Ja, kann man schon mal den Mut aus der Schublade holen.
Ja, genau, hol die Bitch aus dir raus.
Genau. Mega, vielen, vielen Dank, Jennifer, für deine Einblicke, auch für dein ehrliches und tiefes Erzählen deiner Geschichte, die ja die Grundlage gebildet hat für das, was du jetzt machst.
Da hast du recht.
Danke.
Habe ich gern gemacht.
Danke,
vielen, vielen Dank.
Cool.
Danke.
Ciao.